Medizin und Gesundheit mit Universitätsprofessor Dr. Manfred Götz.
Meine Damen und Herren, einen angenehmen Nachmittag. Leiden Sie zurzeit vielleicht auch an Rinnen der Nase, einem Kratzen im Hals oder Heiserkeit oder Husten? Dann befinden Sie sich in zahlreicher Gesellschaft, weil sich nämlich zurzeit die Krankenstände aus diesen Gründen häufen. Die im Arbeitsleben verbliebenen Patienten halten sich mit Taschentüchern, mit Kräutertee, mit homöopathischem Globuli oder mit Aspirin und Co. über Wasser. Gegen jene Viren, die Erkältungskrankheiten auslösen, scheint allerdings kaum ein Kraut gewachsen zu sein oder vielleicht doch. Zur nasskalten Jahreszeit sind Haut und Schleimhäute unterkühlt, sie sind weniger gut durchblutet und damit wahrscheinlich auch anfälliger für Krankheitserreger. Und vor allem mit den überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln oder in den Geschäften in der Vorweihnachtszeit werden Viren in großer Zahl weitergegeben. Da ist ein gutes Immunsystem in den Wintermonaten also von großer Bedeutung. Wir wollen uns heute über die häufigsten Herbst- und Winterinfekte unterhalten, die dieser Tage für harmlose, meistens aber lästige, unangenehme Symptome sorgen können. Und zu diesem interessanten Thema möchte ich meine heutigen Gäste zunächst begrüßen. Frau Doktorin Jennifer Ruby. Frau Dr. Ruby ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde in der Gruppenpraxis Dr. Dr. Peter Feutl im 22. Bezirk in Wien. Und weiters begrüße ich Herrn Dr. Christian Quint. Herr Dr. Quint ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Phoniatrie im 8. Wiener Bezirk niedergelassen. Danke Ihnen beiden für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich beginne gleich mit Herrn Dr. Quint. Warum sind gerade jetzt, also in dieser Jahreszeit, so besonders viele Leute krank? Wie kommt es zu diesen grippalen Infekten, diesen Erkältungskrankheiten? Ist das wirklich so, dass die Kälte da eine Rolle spielen könnte?
Ja, grüß Gott, danke für die Einladung noch einmal. Also wie Sie schon gesagt haben, ist in der kalten Jahreszeit durch die Abkühlung der Luft, durch die Eintrocknung der Schleimhäute in überhitzten Räumen, durch die Überfüllung der öffentlichen Verkehrsmittel als ein Milieu gegeben, wo die Viren also sich leicht tun, den Menschen anzufallen quasi. Und es scheint auch so zu sein, dass nach der Ruhe der Sommermonate alle wieder plötzlich übertrieben tätig werden, wenig schlafen, mehr Stress haben und so dürfte dann eine Melange entstehen, die respiratorische Infekte begünstigt. Es gibt ja nicht nur ein Virus, das diese Infekte verursacht, sondern mehrere Rhinoviren, RS-Viren, Coronaviren, Enteroviren. Und so ist eine Summe von ungefähr 200 Viren, kommt da zustande, die eben diese Infekte verursachen können. Daher kann auch der Körper kaum jemals eine vollständige Immunität gegen virale Infekte aufbauen, weil es eben so viele verschiedene Viren gibt.
Was sehen Sie da für Erkrankungen? Was kommen für Leute zu Ihnen in die Ordination?
Also als HNO-Arzt bin ich ein bisschen in der zweiten Linie der Erkrankten. Meistens gehen ja die Erwachsenen zum Hausarzt, die Kinder zum Kinderarzt. Bei mir kommen dann schon Patienten, die schon 2-3 Wochen Entzündungen, Infekte haben. Da sehe ich dann vermehrt auch Befall der Nebenhöhlen, Mittelohrentzündungen und Verläufe, die einfach nicht besser geworden sind. Was auch manchmal also schuldlos ist oder manchmal hat der Patient auch die Zeit nicht gehabt, sich zu schonen und dann bei mir eben zur Tür reinkommt und sagt, es ist jetzt 2 Wochen und wird nicht besser und was machen wir jetzt? Ne?
Frau Dr. Ruby, ist das so, dass Sie häufiger als Kinderärztin die erste Anlaufstelle gleich für derartige Infekte sind? Und gibt es bei Ihnen ähnliche oder andere Krankheitsbilder? Wie sehen Sie es?
Ja, ebenfalls danke für die Einladung. Wir sind als Kinderärzte natürlich die ersten Ansprechpersonen, auch meistens schon am ersten Tag, wo Fieber, erste Symptome auftreten, wo es teilweise auch noch sehr schwierig ist, überhaupt herauszufinden, woher denn jetzt dieses Fieber kommt. Wir sehen sehr viele Halsschmerzen aktuell, Husten, der sich nicht therapieren lässt und deswegen auch zu Problemen in der Familie führt, weil man sich dem Ganzen nicht mächtig wird und das Kind nicht schlafen kann und dann ein wirklich schlappes Kind hat, mit dem er dann in die Ordi geht.
Ja. Meine Damen und Herren, Sie können bereits wie immer vor der Sendung auf der Ö1 Homepage umfangreiche Informationen zum jeweiligen Thema erhalten. Sie können dort auch Ihre Erfahrungen austauschen oder Fragen stellen, die in die Sendung einfließen können. Nach der Sendung beantworten die heutigen Gäste bis 15 Uhr ihre Postings. Sie können auch natürlich wie üblich bei uns anrufen. Unsere Telefonnummer 0800 22 69 79, kostenfrei aus ganz Österreich. Ich darf das wiederholen, unser heutiges Thema also: Schnupfen, Husten, Heiserkeit, grippale Infekte, Hilfe bei Erkältungskrankheiten. Ich lade Sie herzlich ein, sich an der Diskussion zu beteiligen. Gehen wir einen Schritt weiter. Viele dieser Erkrankungen werden ja so als grippale Infekte oder als Grippe bezeichnet. Ist das eine korrekte Terminologie, Herr Dr. Quint?
Nein. Also das kann man ganz frei weg von der Leber so sagen, dass Grippe ist durch Influenza-Viren verursacht, eine schwere Erkrankung, gegen die es auch eine Impfung gibt, die also gewissen Bevölkerungsgruppen nur ans Herz zu legen ist. Und die viralen Infekte, die grippalen Infekte, sind eben die durch diese speziellen vier Virusgruppen verursachten Entzündungen im Bereich des Respirationstraktes, gegen die es keine Impfung gibt und auch wenig Kräuter gewachsen sind quasi. Ja.
Frau Dr. Rubi, dieses Wort Grippe, um dieses Thema noch einmal aufzugreifen, ist das in Ihrer Klientel, unter Ihren Patienten ein Thema, dass die Eltern sagen oder vielleicht die Jugendlichen, also ich habe die Grippe erwischt, oder ist das eher, dass man sagt, ich bin verkühlt?
Ja, das wird schon oft auch falsch interpretiert, muss man sagen, weil Fieber und Erkältungserscheinungen dann salopp im Umgangssprache einfach bei uns als Grippe bezeichnet werden, die sie aber per se in den meisten, allermeisten Fällen, muss man sagen, nicht ist. Die Kinder haben Erkältungssymptome mit Fieber gepaart. Kinder fiebern sehr leicht, aber selten steckt wirklich dieser Grippevirus dahinter.
Ja. Wollte sagen, dass es vielleicht auch für die Patienten oft schwierig ist, weil der eine hat ein sehr gutes Immunsystem, da ist eine Grippe nur eine leichte Verkühlung, und der andere hat eine Verkühlung, eine landläufige, aber leidet darunter wie unter einer echten Grippe. Also es ist oft nicht so einfach, ohne Test
das anzuhalten. Ja, ja. Wir haben eine Hörerin schon in der Leitung, Frau Feber.
Ja.
Bitte sehr, wir hören Sie.
Ich wollte nur anbringen, dass zu Anfang der Heizperiode oft das Dilemma ist, dass die Heizungen nicht gereinigt sind, dass da Unmengen Staub und Dreckfusel drinnen sind und der Feinstaub durch die Heizung in die Luft steigt, in die Atemluft, und wir das dann in die Nase kriegen, und dadurch kommen viele Verstopfungen und so weiter. Man soll immer die Heizung reinigen, bevor man wieder aufdreht im Herbst.
Ja, das ist richtig, die Heizung sollte man reinigen. Nur zum Beispiel meine Heizkörper zu Hause, da komme ich niemals hin in diese kleinen Ritzen. Das ist echt schwierig. Aber Sie haben recht, dass Feinstaub zunächst einmal zu Beginn der Heizperiode ein Problem ist, wie auch Passivrauchen. Also wenn man raucht zu Hause, hat man auch eine Feinstaubbelastung.
Ja, und mit der Heizung sprechen Sie überhaupt ein gutes Thema an, nämlich gerade die Heizung dann eine sehr trockene Luft auch erzeugt und das noch einmal die Schleimhäute zusätzlich reizt, weil die dadurch austrocknen. Das heißt, man muss sehr gut auf ein gutes Durchlüften der Räume auch noch einmal achten, um das Ganze auszugleichen.
Wir haben das Stichwort Viren schon ein paar Mal jetzt im Mund gehabt. Wie sicher kann man sich denn da sein? Sind diese Infektionen tatsächlich überwiegend Viren, oder gibt es eine Möglichkeit zu sagen, also das ist eher was Bakterielles, da muss ich anders vorgehen dann im Management, in der Behandlung, als bei Viren, wo wir ja auf die Diskussion noch eingehen werden, wo wir sehen, also dass wir wahrscheinlich wesentlich weniger Möglichkeiten für die Behandlung zur Verfügung haben. Gibt es da einfache Hinweise, wo Sie, Herr Dr. Quint, sagen, also das schaut eher nach einem Bakterium aus oder eher nach einem Virus?
Also im HNO-Bereich habe ich es vielleicht manchmal leichter, weil die Patienten nach einiger Zeit zu mir kommen. Aber wenn ich eitrige Belege auf den Mandeln sehe, wenn ich in der Nase eitriges Sekret aus den Nebenhöhlen fließen sehe, dann weiß ich, okay, da ist ein Bakterium im Spiel. Ansonsten gibt es Schnellteste, die auf Streptokokken bei mir beschränkt sind oder an den meisten Kollegen. Und ich nehme auch Abstriche, die dann eine Woche dauern. Da können dann Bakterien angezüchtet werden. Bei Viren ist es schon ein bisschen komplizierter. Ja, aber also ja. der visuelle Eindruck und der Allgemeinzustand des Patienten sind ein wichtiger Faktor bei mir.
Sie würden das auch so sehen, Frau Dr. Rubi?
Ja, das sehe ich ganz genauso. In der Kinderheilkunde müssen wir sagen, dass die meisten der Infekte doch viral bedingt sind. Ich suche zwar gezielt danach, um einen bakteriellen Infekt auszuschließen, um rechtzeitig mit einem Antibiotikum beginnen zu können, aber meistens finde ich diese Zeichen dann eben noch nicht. Man fragt dann eben die Mama, wie schaut denn das Sekret aus, was da aus der Nase herauskommt. Man orientiert sich an dem Allgemeinzustand des Kindes. Ist es wirklich sehr schlecht zurecht oder spielt es eigentlich doch trotzdem den ganzen Tag, obwohl es einmal hochfiebert? Also da kann man so ein bisschen aus der Anamnese heraus, aus der Krankengeschichte, das ein bisschen versuchen zu auseinander zu glauben, um die Entscheidung Antibiotikum ja oder nein besser treffen zu können.
Aber viele Kinder kriegen ja doch dann immer wieder so einen eitrig erscheinenden Nasenausfluss zum Beispiel. Ist das für Sie schon ein Beweis, dass sich da was Bakterielles abspielt? Oder eher noch nicht?
Nein, das endgültig natürlich noch nicht. Also da muss schon mehr hinzukommen und dann musst du schon wirklich dick, gelb, grünlich in die Richtung gehen, dass ich da hellhörig werde. Weil dass sich das ein bisschen gelber mal ansieht, das sieht man bei den Kindern natürlich einmal oft.
Ja. Wie ist es mit Fieber? Ist das ein wesentliches Kriterium für Sie in der Beurteilung?
Ja, dazu muss man sagen, dass Kinder einfach sehr leicht und sehr hoch fiebern. Das heißt, ein Kind mit 40 Grad hat gut und gerne trotzdem noch immer einen Virusinfekt und noch immer keine bakterielle Infektion. Und ich werde diesem Kind leider noch immer nicht mit dem Antibiotikum helfen, sondern eher schaden. Also man muss wirklich zurückhaltend sein. Man kann mehr von der Gesamtsituation des Kindes eigentlich beurteilen. Wenn es sehr, sehr schlapp ist, gar nichts mehr spielen und essen, trinken will, das sind viel eher die Anzeichen als die Höhe des Fiebers.
Ja, also der Allgemeinzustand generell ist von größter Bedeutung in der Beurteilung. Ja.
Fieber sehe ich auch bei Erwachsenen sehr selten. Das ist tatsächlich aus der Mode gekommen, glaube ich. Das Fieber. Ja. Fieber hat kaum jemand, außer bei einer eitrigen Mandelentzündung.
Ja,
oder so.
Ja. Wir haben wieder einen Hörer in der Leitung, Herr Leicht. Herr Leicht, sind Sie da? Das scheint nicht zu klappen, die Verbindung. Wir gehen weiter und wir haben wieder ein Stichwort gehabt, das, glaube ich, zur Diskussion anregt, nämlich das Wort Antibiotikum. Und da ergibt sich für mich die Frage, gehen Kinderarzt, Kinderärztin oder HNO-Spezialist, gehen Sie da unterschiedlich vor? Und wenn ja, bei welchen Indikationen, bei welchen Notwendigkeiten ist es sinnvoll? Wie gehen Sie vor, Frau Doktor?
Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel von einem fieberhaften Infekt mit Halsentzündung sprechen, dann schaue ich mir natürlich auch den Hals und die Mandeln an. Und wenn ich da eitrige Belege sehe, also wirklich einen deutlichen Befund habe, dann brauche ich über das Antibiotikum nicht mehr nachdenken. Wenn der Befund nicht so eindeutig ist, kann ich mir auch manchmal mit Abstrichen helfen. Es gibt vor allem auch so Schnelltests, die man durchführen kann, die dann sozusagen auch einen Hinweis geben, handelt es sich hier für eine bakterielle Infektion oder nicht. Und
was heißt für Sie eindeutig?
Das ist ein bisschen halt Erfahrungssache und ein bisschen eine Blickdiagnose, dass man sagt, okay, das ist das jetzt. Gibt gewisse Virusarten wie das EBV-Virus, das ist einfach eine Blickdiagnose. Man sieht aufgrund der Art des Beleges auf den Mandeln, dass das dieses Virus ist. Genauso imponiert eben eine spezielle bakterielle Infektion auch sehr, sehr klassisch, wie dann der Hals gerötet ist und diese eitrigen Stippchen, die man dann sehen kann, das ist auch meistens einfach eine Blickdiagnose.
Ja.
Schwieriger natürlich, wenn da Viren dabei sind, die können schon auch mal ein paar Pünktchen machen, deswegen ist es aber noch immer nicht gleich eine bakterielle Infektion.
Jawohl.
Also das ist sicherlich schwierig, immer das so ganz deutlich auseinanderzuhalten. Und bei mir sitzt jetzt einmal irgendwo der Kugelschreiber lockerer beim Antibiotika verordnen, bei den Ohren vor allem, weil ich halt von früher noch die ganzen entzündenden oder chronisch entzündenden Mittelohren sehe, wo dann die Leute schlecht hören. Und es gibt auch bleibende Hörstörungen, selten nach Mittelohrentzündung. Also ich bin da vielleicht etwas großzügiger bei Mittelohrentzündungen, vor allem bei Kindern auch mit der Antibiotikaverschreibung.
Ja. Wir halten die Mittelohrentzündung im Ohr und ich darf die Frau Fröschl bitten.
Ja.
Wir hören Sie gut.
Ja, ich habe ja eine Verkühlung gehabt, die so gänzlich anders angefangen hat. Ich habe am Abend ungefähr zwei Taschentücher voll Wasser aus der Nase herausbekommen und dann hat es plötzlich aufgehört. Am nächsten Tag hat dann der Husten angefangen und an dem bin ich eigentlich immer noch dran, immer noch nicht ganz gesund, obwohl das am 8. September war.
Also wenn ich jetzt angesprochen bin, das ist natürlich auch vom Virus abhängig, das sie da befallen hat. Wenn es im Sommer oder in der wärmeren Jahreszeit gibt es vor allem Enteroviren, die doch ein bisschen schwerere oder andere Verläufe haben können. Da muss man auch immer, vielleicht kann man das auch sagen, von einer Allergie das abgrenzen, weil auch allergische Reaktionen gegen Schimmelpilz oder Ähnliches können auch einmal solche Beschwerden machen. Aber die Immunlage des Patienten ist nicht immer gleich und das Virus, das der Auslöser der Beschwerden ist, ist nicht immer gleich. Und daher, wenn die Beschwerden länger als 3 Wochen dauern, würde ich auf jeden Fall einen Facharzt aufsuchen, je nachdem, welches Organ im Vordergrund steht.
Ja. Drängen Eltern oder wehren sich Eltern gegen Antibiotika für ihre Kinder? Wie sind da Ihre Erfahrungen, Frau Dr. Ruby?
Beides. Also es gibt deutliche Gegner von Antibiotikern, die dann froh sind, wenn man sagt, wir warten jetzt noch zu, wir beobachten noch und die sagen, ja, das finden die Eltern auch gut, weil wir hatten ja schon so viele Antibiotika, weil Kinder einfach sehr oft Infekte haben. Und es gibt aber auch sehr wohl die anderen Eltern, die sagen, jetzt dauert das schon 3 Tage und er fiebert noch immer, wir brauchen jetzt unbedingt ein Antibiotikum. Leider helfe ich oft dem Kind nicht damit, wenn ich ihm dieses Antibiotikum verschreibe, sonst würde ich es natürlich nicht.
Wie lange warten Sie zu?
Ich bestelle die Kinder einfach nach 2 Tagen wieder ein, weil dann sehe ich einen Verlauf. Und die Frage ist hier, wird das Ganze schlechter oder wird es besser? Es darf ein kleines Kind, leider darf es 10 bis 14 Tage an so einem Infekt leiden. Das heißt, ich muss natürlich nach diesen 2 Tagen dann eine Besserung merken. Also die Spitze sollte dann vorbei sein. Aber es darf noch immer husten, es darf sich noch immer ein bisschen schlapper fühlen, es darf noch immer eine rinnende Nase haben.
Und wie oft pro Jahr darf sich sowas ereignen?
Naja, man spricht in der Kinderheilkunde von 8 bis 12 Infekten im Jahr, sind normal. Also das ist im Schnitt fast einer im Monat. Und ein Infekt kann auch gute 2 Wochen einmal dauern. Also der Eindruck vieler Eltern, mein Kind muss ja einen Immundefekt haben, weil es ist ja ständig krank, den kann ich leider dann oft nur bestätigen, dass das noch im Normalbereich liegt, weil es eben 2 Wochen Krankheit und kaum ist man gesund, kommt schon der nächste Infekt, gerade wenn die Kinder im Kindergarten frisch begonnen haben.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Definition. Wie schaut es in der Erwachsenenmedizin aus, Herr Dr. Pint?
Sehr ähnlich. Also wenn natürlich sind Erwachsene durch ihr Arbeitsleben oft dazu gedrängt, schneller gesund zu werden, aber der Mensch ist halt keine Maschine. Und wenn jetzt gewisse Umstände wie Stress und Überlastung zu mehr Infekten führen, muss man dem auch Raum geben. Also Infekte, wie die Kollegin sagt, brauchen Zeit. Da kann man nicht die Bremsbeläge wechseln quasi und das fährt wieder, sondern das muss man ausheilen lassen. Und je mehr man auch da Ruhe hat und sich Zeit nimmt dafür, desto besser.
Ja. Machen wir einen kleinen Sprung zu den Nicht-Antibiotika-Behandlungen. Was gibt es denn da noch und gibt es da was Sinnvolles, wenn wir nach wie vor bei diesen grippalen oder grippösen Infekten bleiben? Gibt es da was Sinnvolles, was man wirklich mit gutem Gewissen rezeptieren kann?
Wenig. Also wenn das Kind einen Schnupfen hat, einen starken, dann verschreibe ich sehr gerne Nasentropfen, weil ich einfach die Mittelohrentzündung, die schon angesprochen wurde, einfach verhindern möchte. Und das kann ich mit Nasentropfen gut, damit sich sozusagen die Gänge frei bleiben zum Ohr und sich da erst gar nicht die Mittelohrentzündung entwickeln kann. Was den Halsschmerzen zum Beispiel, kann ich natürlich oder auch Ohrenschmerzen mit Schmerzmitteln bekämpfen. Und gerade Ohrenschmerzen können sehr, sehr schmerzhaft sein beim Kind. Das darf man nicht unterschätzen. Und den Husten aber zum Beispiel, der auch leider sehr lange dauern kann, also bis zu 4 Wochen bei manchen Erregern, dagegen gibt es im Endeffekt leider fast nichts.
Ja, das Armamentarium der Erwachsenenmediziner ist ähnlich,
ja,
anders?
Also ich bin der große Verfechter der Phytotherapie, also der Pflanzenheilkunde und habe da auch bei Kindern eigentlich sehr gute Erfahrungen mit so einem Spitzwegerich-Thymian-Hustensaft, den ich gern verordne, Tees sind gut, auch wieder Spitzwegerich, Thymian. Was ich ein bisschen abrate, ist Salbeitee und Kamillentee, weil die austrocknen. Also viele trinken Salbeitee, gurgeln den, das würde ich eher nicht machen bei solchen Infekten. Und dann alle Wickel. Also es gibt ja Dunstwickel für den Hals, es gibt Topfenauflegewickel und solche Dinge. Essigbad schon bei Fieber für Kinder.
Sehr gut, ja.
Also das würde ich dann durchaus... Ja, ganz gerne. Auch die Ernährung spielt dann
jetzt
eine Rolle. Ja.
Bin ich der Advocatus Diaboli und sage, aber das erreiche ich doch mit einem Aspirin genauso. Oder ist das zu krass?
Das Aspirin hat für mich, oder alle Mittel, die wie Aspirin wirken, haben für mich eine zu starke Wirkung. Man fühlt sich zu gut und tut dann so, als ob nichts wäre. Und man soll aber sich der Krankheit irgendwo fügen.
Ja.
Also man soll sich wie ein Kranker verhalten und nicht wie ein Gesunder. Und darum gebe ich diese Mittel sehr ungern.
Ja. Wie schaut es in der Pädiatrie aus?
Ja, das ist bei den Kindern natürlich dasselbe. Also kaum, dass dieses Fiebermittel drinnen ist, dann fühlen sich die Kinder wieder top und springen herum und schonen sich halt gar nicht. Also gerade, und einem Kind das dann zu erklären, du solltest aber liegen bleiben, ist natürlich noch schwieriger. Ja, von Hausmittelchen kann ich bestätigen, also da darf man gerne die altbewährten Hausmittel anwenden. Also ich glaube, da kommt man fast besser damit voran als mit anderen in der Apotheke zu erhaltenden Mitteln. Was man natürlich unterscheiden muss noch zum Husten ist, ob das Kind vielleicht doch eine Lungenentzündung oder eine schwere Bronchitis hat. Da gibt es schon Medikamente und da ist es auch wichtig, dass der Kinderarzt das feststellt und dementsprechende Medikamente verschreibt. Also wir reden jetzt eher von den Infekten des oberen Luftwege.
Wie schaut es mit Homöopathika aus, mit komplementärmedizinischer Behandlung? Sehen Sie da tatsächlich nachweisbare Ergebnisse, Effekte?
Also es gibt keine Studien, die Effektivität von Homöopathika belegen würden. Was sie sicher haben, ist eine Art Placebo-Effekt. Das heißt, es tut gut, etwas geben zu können oder etwas nehmen zu können, je nachdem, wie alt der Patient ist. Und diese Pflegehingabe sozusagen hat sicher einen positiven Effekt.
Ich denke auch, dass die Homöopathen ja den Vorteil haben, dass die sich mit dem Patienten lange beschäftigen. Also wo ich dann vielleicht gar nicht so viel Zeit habe, weil draußen 20 andere Kranke warten, hat der Homöopath eineinhalb Stunden Zeit, jedes Detail im Leben zu beleuchten. Und das ist wahrscheinlich meiner Meinung nach eine der Hauptwirkungen der Homöopathie.
Ja.
Bewiesen ist es nicht und wird es auch schwer zu beweisen sein wahrscheinlich.
Frau Landgraf.
Ja,
bitte sehr.
Guten Tag. Ich hätte gern gewusst, was könnte die Ursache sein, beziehungsweise was passiert im Körper, wenn ich mich nur ganz wenig erkältet, ist schon zu viel gesagt, sondern wenn ich kurz unterkühlt bin, und das kann sogar zu Hause sein, wenn ich sitze und mir nicht richtig bachelwarm ist, spüre ich sofort, jetzt kriege ich einen, also jetzt ist was im Anzug. Ich nehme dann die Globuli, die helfen mir sehr gut, aber ich habe nach einer Stunde, wenn das passiert, dass ich zu kühl bin, tun mir die ganzen Muskeln weh, die Waden, die Oberschenkel, die Arme, alles und bin total schlapp. Am meisten habe ich solche Sachen im Frühling und im Sommer. Wenn ich zum Beispiel auch in ein Geschäft gehe, welches die meisten eine Klimaanlage haben, ist natürlich viel zu kalt für mich, fange nach einer Minute zu, ist mir kalt, fange aber so zu schwitzen an, steht mir das Wasser und so verkühlt man sich dann.
Ja, Herr Dr. Quinn. Kann man etwas sagen zur Anfrage von der Frau Landgraf?
Ich denke, da muss man vielleicht unterscheiden zwischen dem Virusinfekt, der also saisonbedingt oder in Wellen die Bevölkerung betrifft, oder die normale Bakterienbesiedlung in der Nase bei Patienten zum Beispiel, die eine chronische Nebenhöhlenentzündung haben oder die Abwehrschwächen gegen Bakterien auch an der Schleimhaut haben. Da haben Klimaanlagen schon einen großen Einfluss und auch die Abkühlung der Extremitäten verhindert dann im Grunde, dass der Patient gesund bleibt. Ob das jetzt virale Infekte sind, würde eher meinen, dass man mal bei der Dame auch die Nebenhöhlen sich anschauen sollte, wie das da aussieht.
Ja. Ich darf gleich die Frau Leiss auch bitten. Frau Leiss?
Hallo, Herr.
Wir hören Sie gut.
Ja, ich hoffe, dass mein Hund nicht bellt. Er bellt. Ich wollte dazu sagen, zu den Antibiotika, also ich steige aus, damit ich besser zu hören bin. Die Antibiotika-Geschichte hat mich deswegen beschäftigt, weil ich habe selber viele Kinder und ich wünsche mir eigentlich, obwohl ich nicht aus einer Ärztefamilie bin, dass auch die Ärzte wieder mehr auf die Eltern hören.
Ja.
Und auch den Eltern sozusagen das Gehör schenken, dass sie verstehen, dass die Eltern auch ihre Kinder kennen. Also meine Erfahrung, die ist recht multipel, muss ich dazu sagen, weil ich ja mit 5 Kindern wirklich viel erlebt habe. Auch krankenhausmäßig und ärztetechnisch. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass den Eltern oft gar nicht mehr zugehört wird. Und jedes Kind ist einfach wahnsinnig anders. Und wenn ich merke, dass eines meiner Kinder mit 4 Wochen schon ständige Lungenentzündungen hatte, dann weiß ich einfach, dass dieses Kind früher oder später mehr Antibiotika brauchen wird als die anderen.
Yeah.
Und ich würde da mich eigentlich dafür einbringen, dass die Ärzte, also auch die Kinderärzte, dann mehr zuhören und auch dann verstehen, warum Eltern ein Antibiotikum fordern können, ja, oder eben auch nicht.
Ja, ja? Frau Dr. Rubi ist schon in den Startlöchern mit der Antwort.
Ja, also ich bin da ganz bei Ihnen. Also das habe ich auch vorher gemeint mit der Geschichte erfragen. Also Eltern kennen ihre Kinder am allerbesten und können auch Veränderungen am besten aufzeichnen, ja, und können sagen, so gefällt mir mein Kind nicht. Wir haben schon so und so viele Infekte gehabt. Der ist schlimmer, das erkennt man ja dann. Also da bin ich völlig bei Ihnen. Das, was man halt wirklich auf jedes aufs Neue beurteilen muss, ist, dass halt nicht jeder Infekt auch bei demselben Kind dem anderen gleicht. Das heißt, ich muss trotzdem immer aufs Neue auch entscheiden, Antibiotikum ja oder nein, weil ich möchte ja auch keine Resistenzen bilden. Das heißt, wenn ich dem Kind automatisch ein Antibiotikum geben würde, würde ich die Bakterien, die nicht da sind sozusagen oder nicht krankheitserregend gerade sind, dazu trainieren, dass sie dann in späteren Infekten dann nicht mehr auf das Antibiotika ansprechen. Und das ist das, wovor ich dann eigentlich die größte Sorge hätte.
Ja. Wir haben einzelne Themen, die ich noch gerne ansprechen möchte. Erstens, wie gibt man Nasentropfen? Wie macht man das korrekt, Herr Dr. Quint?
Also die Nasentropfen an und für sich verordne ich nicht so gern, weil die eben ganz gern einfach durch die Nase durchrinnen und in den Rachen rinnen. Ich bin ein Fan von Sprays, die leider von der Kasse nicht übernommen werden in der Regel. Aber Sprays, da kann man nicht so viel falsch machen. Man sprayt in die Nase hinein. Es gibt Färbeversuche, wo man eben sieht, dass zwar nur der vordere Nasenbereich durch Sprays beschlagen wird, aber die Zielen, also die kleinen Härchen in der Nase, die dann das Sekret, diese Nasentropfen nach hinten transportieren können, schaffen es eben, die ganze Nase damit zu benetzen. Also 45 Grad, einsprayen in die Nase und aufziehen, aufschnupfen. Das wäre auch wichtig.
Frau Dr. Rubi, Nasentropfen bei Kindern, wie gibt man die?
Grundsätzlich lasse ich die Eltern wählen, ob sie Tropfen lieber möchten oder ob sie Spray möchten, weil die Eltern ja meistens schon Erfahrung haben und sagen, sie können mit dem einen oder mit dem anderen besser. Und ich glaube, zu 90-95% hätten die Eltern auch gerne einen Spray, weil das auch besser mit den Kindern einfach funktioniert.
Ja.
Ja, das geht schneller. Da kann man kurz den Kopf festhalten bei den Kleinen und einen Spray abgeben und das ist schon wieder vorbei. Es ist mit den Nasentropfen nicht so leicht, weil bis die dort an die Stelle gelaufen sind, an die sie hin sollen, so lange bleibt das Kind dann meistens gar nicht liegen in der richtigen Position.
Ja. Wir haben noch den Herrn Michaelis.
Ja, grüß Gott.
Bitte sehr.
Meine Frage ist, was die beiden Gäste über sogenannte Immunmodulatoren denken, zum Beispiel Bronchovaxom. Ob Sie da Erfahrungen haben, ob Sie es sinnvoll finden. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass ich, also je älter ich werde, also jetzt zum Erwachsenenalter angerechnet, bin ich weniger oft verkühlt, ob das auch eine Erfahrung ist.
Ja, Herr Dr. Quint, Immunmodulatoren?
Ja, finde ich gut. Also ich gebe das auch ganz gerne, wenn Patienten eben darüber klagen, öfter verkühlt zu sein. Und was das Lebensalter, Sie klingen zwar eher jung, aber trotzdem, wenn man mehrere Infekte durchmacht, wird das Immunsystem trainiert und man hat weniger Infekte im Laufe des Lebens. Das kann man sagen.
Das ist ja auch der Grund, warum Kinder so häufig krank sind. Die müssen erst ihr Immunsystem aufbauen, die müssen sich erst mit den Infekten auseinandersetzen und haben dadurch auch deutlich häufiger die Infekte.
Ja.
Außer Erwachsene, die kleine Kinder haben, die werden wieder mehr krank, weil die Kinder ja, dann 2-3 Viren heimzerren.
Bringen. Ja. Ja, bringen. Wir haben ein Thema noch ganz kurz zu besprechen, nämlich Mittelohrentzündung. Was tue ich? Wie diagnostiziere ich das? Kurze Stellungnahme von Ihnen, Herr Dr. Quinn.
Ja, entweder also Kinderarzt oder HNO-Arzt. Der HNO-Arzt hat meistens ein Mikroskop, wo das sehr groß ist, das Trommelfell. Ich sehe dann ein rotes Trommelfell, das trüb ist, wo ich also nicht ins Mittelohr hineinsehen kann. Und je nach Inhalt, wenn ich es beurteilen kann, kann ich dann eben Antibiotika geben oder zuwarten. Also wie die Kollegin schon angemerkt hat, kann man auch ein, zwei Tage zuwarten und die Entwicklung beurteilen.
Ja, Stellungnahme also, von Ihnen, Frau Doktor?
Ja, bei den Kindern sind die Mittelohrentzündungen einfach zu gut 90% viral bedingt. Das heißt, ich helfe nicht mit dem Antibiotikum. Dass sich da vielleicht im Verlauf, wenn das länger dauert, deswegen die Wiedereinbestellung, vielleicht dann doch ein Bakterium draufsetzt, das könnte ich auch nicht mit der vorzeitigen Gabe eines Antibiotikums leider verhindern. Das heißt, wichtig ist eigentlich die Wiedereinbestellung und zu sehen, wie entwickelt sich dieser ganze Infekt. Fiebert das Kind noch, hat es noch Schmerzen oder ist das nach 2 Tagen schon wieder abgeklungen?
Sehen Sie auch Nebenhöhlenentzündungen, Frau Doktor?
Ja, sehe ich schon, aber natürlich wahrscheinlich nicht in der Häufigkeit wie der Kollege. Aber das haben wir sehr wohl bei Kindern auch, ja.
Und Herr Dr. Quinn, wenn Sie eine Nebenhöhlenentzündung vermuten, wie gehen Sie vor? Antibiotikum oder Wärmemaßnahmen oder Punktion? Was also ist so die...
In der Frühphase der Nebenhöhlenentzündung sehe ich eben, bei der Nebenhöhlenentzündung generell eitriges Sekret aus den Öffnungen fließen. In der Frühphase eher keine Wärme, weil das die Entzündung anheizen kann, eher in der Spätphase. Und ich gebe zunächst einmal abschwellende Nasensprays, fließfördernde pflanzliche Mittel und in der Folge auch Antibiotika.
Ja, ja. Herr Weiß, sind Sie noch da? Herr Weiß ist leider auch...
Einen kleinen Last-Minute-Beitrag zum Thema Hausmittel. Jede Infektion, wenn ich sie spüre, behandle ich erfolgreich, indem ich lauwarmes Salzwasser gurgle, so lange wie möglich. Also 8 Liter warmes Wasser, einen Teelöffel Salz hinein und damit gurgeln, solange man kann.
Ja.
Und damit habe ich bislang noch jede Infektion erfolgreich weggebracht.
Klingt überzeugend, ja. Wie sehen Sie es, Herr Dr. Quint? Ja,
würde ich weiter so machen. Also Salzwasser ist sicher ebenso gut wie viele Gurgelwasser, die man teuer kaufen kann. Also,
ja. 2 Fragen noch. A. Sport bei derartigen Infekten, Bettruhe, zurück in den Beruf, zurück in die Schule. Was machen Sie? Wie empfehlen Sie, Ihren Patienten vorzugehen?
Also ich empfehle dem Patienten, keinen Sport zu machen, also wirklich körperliche Anstrengung zu meiden. Und sobald man sich vom allgemeinen Zustand her besser fühlt, dann zurück in den Beruf.
Ja. Frau Dr. Bettruhe, Schule?
Ja, unsere Gesellschaft ist sehr ungeduldig, glaube ich, geworden, was Krankheiten betrifft. Also man muss eigentlich funktionieren und auch das Kind muss funktionieren und darf nicht krank sein, weil nicht nur, dass das Kind ja dann von der Schule zu Hause bleibt und Schularbeiten ganz wichtiger versäumt, das muss ja dann oft auch eine Pflegeperson zu Hause bleiben. Und es ist oft der Druck, da schnell wieder zurückzukehren, nicht nur an den Arbeitsplatz, sondern auch an den Schulplatz oder in den Kindergarten. Und ich glaube aber schon, dass die Schonung einer der wesentlichen Punkte ist, um den Infekt kürzer halten zu können. Ja, in Summe, ja.
Ja. Abschließende Frage. Impfungen gegen verschiedene Bakterien wie Pneumokokken, wie Haemophilus oder die Grippeimpfung gegen die echte Grippe, ist das sinnvoll? Hilft das weiter in der Vermeidung, in der Vorbeugung, Frau Doktor?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Impfungen sind ja auch von der Impfkommission empfohlen, auch für Kinder ganz wichtig. Und bezüglich der Influenza, des Impfstoffs, diese jährliche Impfung, die man da machen kann, wo Eltern oft zurückhaltend sind, würde ich vor allem das empfehlen, wenn Kinder chronisch krank sind, wenn sie schon einen bekannten Immundefekt haben oder wenn es vielleicht Familienmitglieder im selben Haushalt gibt, die man dadurch schützen kann, dass man eben selbst nicht krank wird.
Und die Impfmüdigkeit in Österreich, wie sehen Sie es, Herr Dr. Quinn?
Also ich bin ein absoluter Impfbefürworter und ich finde es verantwortungslos, wenn man Kinder zum Beispiel gegen Haemophilus nicht impfen lässt, weil wenn man das mal erlebt hat, wie eine Kehldeckelentzündung, das macht nämlich Haemophilus, dann aussieht und das Kind auch dran versterben kann, dann sehe ich überhaupt nicht ein, warum man Kinder nicht impfen sollte. Also ich bin, impfen ist das Wichtigste, finde ich.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes und sehr sinnvolles Schlusswort. Wir sind damit leider wieder am Ende unserer Sendung. Ich darf einige Hinweise noch geben. Bis 15 Uhr, wie bereits angekündigt, beantworten unsere heutigen Gäste ihre Fragen unter oe1.orf.at. Für den kommenden Mittwoch entfällt aufgrund unseres Nationalfeiertags das Ö1 Gesundheitsmagazin. Ich darf mich damit verabschieden, auch im Namen der Redaktion Dr. Roni Tekkal und Dr. Christoph Lepprich. Auf Wiederhören für heute, sagt Ihr Manfred Götz.